Welcome to the Entrepreneur University Podcast. Come and listen to the stuff of what great personalities are made of. Learn from the biggest and best entrepreneurs, experts, and visionaries of our time. Greatness is not this wonderful, esoteric, God-given feature that only a special few of us will ever take. It's something that truly exists in all of us. So are you ready to become the best person you can be?
So, all right, ladies and gentlemen, welcome back zum Podcast der Entrepreneur University. Mein Name ist Robin und heute haben wir die Ehre, mit der großartigen, bezaubernden Baha Yilmaz sprechen zu dürfen. Ich bin mir sicher, 80, 90, vielleicht sogar noch mehr Prozent unserer Zuhörer kennen sie bereits aus mehreren Gründen. Grund Nummer eins, sie ist seit Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten mittlerweile, die Stimme der neuen Spiritualität in Deutschland und hat sich da einfach den Namen gemacht im deutschsprachigen Raum und war, da habe ich mich eben schon im Intro und im Smalltalk vorne dran bedankt, eine unserer Highlight-Speakerinnen bei uns auf dem Founder Summit. Und zwar hat sie dort einen echt coolen Vortrag gehalten auf unserem Mindset-Campus. Auf der Mindset-Bühne gibt's mittlerweile auch auf YouTube online, also gerne mal reinschauen, verlinken wir euch in den Shownotes. Und war so einer der Vorträge, die ja mit Abstand mit ein paar anderen so das beste Feedback bekommen haben. Jetzt würde ich gerne noch einen kurzen Intro-Text zu Baha vorlesen für die wenigen, die Baha nicht kennen, weil dann dürfte wirklich jeder abgeholt sein. So, moderne Spiritualität, neue Ansätze für Heilung, Kommunikation mit der geistigen Welt und Erforschung von Energie und Bewusstsein. Dafür lebt Baha Yilmaz und ist heute seit über 14 Jahren auf diesen Gebieten tätig. Baha Yilmaz wird auch gerne als die Stimme der neuen Spiritualität bezeichnet, denn sie räumt mit spirituellen Gefängnissen auf und begleitet Menschen darin, ihre Selbstverantwortung für ihr Leben wieder voll und ganz zu übernehmen. Das tut sie auf eine authentische, erfrischende und humorvolle Art und Weise, das kann ich definitiv so unterschreiben, die für ihre Arbeit so kennzeichnend und wichtig ist. Ihr wisst, auf den Gebieten Meditation, Transformation, Medialität, I don't know what it is, aber werden wir gleich herausfinden, Heilung und viele mehr gibt sie in Form von Seminaren, Workshops, Ausbildungen und Online-Kursen weiter. Und gemeinsam mit ihrem Freund Jeffrey Kastenmüller ist sie heute die Anlaufstelle für Therapeuten, Coaches, Heiler und alle Menschen, die auf den neuesten Stand von Heilwissen und Transformation kommen und in ihr volles Potenzial einsteigen wollen. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Spätestens jetzt wird es Zeit, dich endlich dazu zu holen. Welcome to the show und bist du ready und hast du Bock?
Ja, unbedingt. Hey, ich danke dir. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Danke auch für dieses Intro. Wenn ich mir so das Ganze anhöre, dann denke ich mir, boah, krass, 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 was ich schon alles gemacht habe. Also ich bin ja schon so lange auf diesem Weg. Also 15 Jahre sind es jetzt. Ich bin heute 35. Mit 20 habe ich begonnen, so meine ersten Kurse zu geben. Wahnsinn. Und manchmal kommt mir das vor, als wären es wirklich hunderte von Jahren. Und manchmal kommt mir so vor, als hätte ich irgendwie gestern erst gestartet. Und es gibt immer so einen Teil in mir, der, wenn solche Intros hört, der kann das nicht glauben. Also es ist so ein Teil in mir, der immer noch diese kleine, die schüchterne Baha ist und sich eigentlich nichts zutraut, weil ich war eigentlich immer mega schüchtern und mega zurückhaltend. Und es ist dann so ganz spannend, da zuzuhören. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf das Gespräch.
Ja, ich mich noch viel mehr. Und dabei habe ich wahrscheinlich nur ein Zehntel von dem vorgelesen, was man hätte hier in diesem Intro noch erzählen können. Viele, viele erfolgreiche Bücher geschrieben und so weiter und so fort. Aber jetzt haben wir dich hier und jetzt dürfen wir dich mit ein paar Fragen löchern. Ich weiß noch gar nicht, was wir fragen, aber das ergibt sich in der Regel immer. Bevor wir das tun, Baha, vielleicht willst du ein bisschen was zu dir erzählen? Weil mich wundert es echt stark, dass ein Mensch in so jungen Jahren, mit Anfang 20 hast du gerade erzählt, bereits so tief in diesen tiefen Themen drin ist. Vielleicht kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen. Wie kam das? Warum schon so früh? Ist da irgendwas vorgefallen? Gab es da so ein Aha-Moment, wo sich für dich so die Welt auf einmal anders gedreht hat? Mhm. Also nimm uns gerne mal mit, so von den Kindheitstagen an bis ins Hier und Jetzt und erzähl uns einfach ein bisschen was noch über dich.
Ja, sehr, sehr gerne. Also so der Startpunkt in meinem Leben war etwas außergewöhnlich. Ich war ein ungewolltes Kind. Meine Eltern hatten eigentlich nicht geplant, noch ein weiteres Kind in die Welt zu setzen. Es war einfach finanziell für sie überhaupt nicht stemmbar. Es gab schon zwei Mädchen und dann wurde meine Mom noch mal schwanger. Sie selbst wusste noch nichts davon. Aber meine Großmutter, und das war immer diejenige in unserer Familie, die so ihre Antennen hatte, die Dinge gespürt hat, die Dinge wusste, die von Dingen geträumt hat, die in der Zukunft lagen. Also sie war so verbunden immer mit dieser spirituellen und geistigen Welt. Und meine Mom wusste noch gar nicht, dass sie schwanger ist, aber meine Großmutter wusste es, ist zu meiner Mom gegangen, hat gesagt: So, meine Tochter, du bist schwanger und das Kind in deinem Bauch, das gehört mir. Ich werde sie großziehen, sie wird meine Tochter sein und ich werde auf sie aufpassen und du kannst sie nicht abtreiben lassen. Das war so ihr Statement. Also sie hat mir eigentlich das Leben gerettet, meine Oma, und ist dann wirklich auch aus Istanbul, sie hat damals in Istanbul gelebt, nach Ingolstadt gezogen, ist eingezogen bei meinen Eltern und die haben halt den ganzen Tag gearbeitet, hat halt auf mich aufgepasst. Und das Coole war, Robin, sie hat mir diese ganze Welt gezeigt, aber auf eine spielerische Art und Weise. Und das Spannende ist, ich sehe meiner Großmutter so ähnlich. Also ich bin wie sie in einer anderen Version. Und ich könnte wirklich ihre Tochter sein. Und all ihre Fähigkeiten, all diese Verbindung, die sie zur Energie hat, also dass sie Energie sehen konnte, Aura sehen konnte, auch energetische Muster sehen konnte, Informationen, Telepathie, das waren alles Dinge, mit denen sie groß geworden ist. All das hat sie mir eigentlich übertragen. Sie hat mir diese Welt gezeigt. Und ich sage immer ganz gerne, dass wir von klein auf diese Verbindung, wir alle haben diese Verbindung zu diesen spirituellen Welten, aber nicht jeder von uns hat so eine Oma. Die, was ich meine. Nicht jeder von uns hat so eine Oma, die einem das beibringt, die auch vor allem zu einem sagt, und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Sie hat immer zu mir gesagt: Meine Tochter, du bist außergewöhnlich, aber du bist genauso wie deine Schwestern. Du hast einfach irgendwo anders dein Talent. Schau, deine älteste Schwester, die kann so gut Klavier spielen. Das kannst du nicht. Dafür kannst du diese Dinge besser sehen. Das heißt, sie hat mir immer das Gefühl gegeben, dass ich okay bin, so wie ich bin. Und also die meisten Kinder, sie sehen diese Dinge, sie sprechen darüber und die meisten Eltern sagen dann Folgendes: Nein, das gibt's nicht. Das sind Hirngespinste. Hör auf zu fantasieren. So, und in diesem Alter wollen wir geliebt werden, wir wollen akzeptiert werden. Das heißt, wir glauben alles, was unsere Eltern auch glauben, und wir machen die Schotten dicht und sagen, das existiert für mich nicht, weil wenn es für mich existiert, dann lieben mich meine Eltern vielleicht nicht mehr. Und diese Gefahr können wir nicht in Kauf nehmen. Und in meiner Welt war das ganz anders. Es war völlig okay, dass ich diese engelhaften Wesen gesehen habe oder dass ich komische Dinge in meinen Träumen gesehen habe. Und meine Großmutter hat mir immer das Gefühl gegeben: Du bist anders, aber es ist okay, dass du anders bist. So, und als ich 6 Jahre alt war, ist sie verstorben. Und das war für mich ganz schlimm. Weil du musst dir vorstellen, sie war meine Welt und jemand hat mir meine Welt weggenommen. Und alles ist in mir kollabiert. Und an der Stelle kam dann mein Vater ins Spiel. Und der hat dann gesagt: Hey, wir müssen dafür sorgen, dass dieses Kind halbwegs normal wird. Und war wirklich so. Und dann bin ich halt zur Schule gegangen. Klar, Gymnasium, Abitur gemacht. Ich habe BWL studiert. Also ich glaube, was Menschliches kann man nicht studieren. Und es hat mir wirklich geholfen, im Leben anzukommen. Weil zu Lebzeiten meiner Großmutter war ich wirklich immer so zwischen den Welten. Und ich musste einfach in meinem Körper als Mensch hier ankommen. Und vielleicht klingt das jetzt für die Zuschauer bzw. Zuhörer so ein bisschen spooky, Energie sehen und so weiter. Und das kann ich absolut nachvollziehen. Aber eins muss uns bewusst sein: Jeder von uns macht das permanent, ständig, aber unbewusst. Wenn du jemand Neues triffst, Robin, du scannst ihn energetisch ab, du kriegst es nur nicht mit. Es passiert auf einer komplett unbewussten Ebene. Das heißt, wir sind alle Energiewesen. Das können wir nicht verleugnen. Und wenn du mich zum Beispiel triffst und du hast mich vorher noch nie gesehen, dann passiert Folgendes: Dein Chakrasystem, das sind die Energiezentren in deinem Körper, scannt mein Chakrasystem. Und dann suchen die Chakras gemeinsame Nenner. Das heißt, ob es zu einem Frequency Match kommt oder nicht. Wenn es nicht zu einem Frequency Match kommt, dann mögen wir uns nicht. Dann haben wir so das Gefühl, irgendwas ist da komisch, irgendwas liegt in der Luft. Und das hatte, glaube ich, jeder von uns. Oder wenn man zum Beispiel einen Raum betritt und man hat irgendwie das Gefühl, bäh, irgendwie ist es komisch hier drin. Aber man weiß nicht, warum. Es liegt nicht an der Luft, es liegt nicht an den Leuten, aber irgendwas ist da, liegt da in der Luft. Oder du stehst an der Kasse und hinter dir steht jemand und du hast das Gefühl so, so, das ist auch schon Energiebewusstsein. Das heißt, für mich war es klar von klein auf, ich kann dieses Energiebewusstsein oder die Energieperformance bewusst lenken. Das hat mir meine Großmutter beigebracht und das ist das, was wir in unseren Kursen auch Menschen beibringen. Also ich habe tausenden von Menschen diese Techniken beigebracht, Energie zu lesen, und ich habe bis heute keinen einzigen getroffen, wo es nicht geklappt hat. Das ist für mich der Beweis, dass wir das alle können. Also es ist nicht irgendwas spooky, es ist einfach eine Welt, die in unserer Gesellschaft keinen Platz hat. Und ich glaube, das darf sich, wenn nicht sogar muss sich verändern. Denn die Probleme unserer Zeit können wir nicht mit diesem Ansatz von früher lösen, mit diesem intellektuellen Ansatz. Wir müssen alle Welten verbinden und das ist, glaube ich, so meine größte Mission.
Ja, voll bei dir, und genau deswegen feiere ich es auch, dass du Teil des Fauna Summits warst und dass du auch jetzt hier Teil dieses Podcasts bist, weil ich auch der Meinung bin, auch wenn wir hier in diesem unternehmerischen Kontext natürlich viel über Strategien, Taktiken und Business sprechen, bin ich auch voll davon überzeugt, dass auch das eine Welt sein muss, mit der wir uns alle, jeder Einzelne befassen sollte. Und deswegen, ja, nochmal schön, dass du hier bist. Mich würde es jetzt wahnsinnig interessieren, wie du Energie siehst. Also angenommen, und ich glaube, das ist noch bei mir so, ich sehe das eher unterbewusst, natürlich spüre ich das so ähnlich, wie du es gerade beschrieben hast. Wie ist aber der Unterschied zwischen diesem bewussten Energiesehen und diesem unterbewussten Wahrnehmen davon? Vielleicht kannst du uns das so ein bisschen bildhafter machen.
Sehr gerne, sehr gerne. Also es gibt verschiedene Kommunikationstools, die wir alle besitzen, um mit Energie zu kommunizieren bzw. zu interagieren. Und ich nenne das gerne die Hellsinne. Wir haben ja die normalen Sinne, die wir benötigen, um mit der normalen 3D-Welt in Kontakt zu treten. Und dann gibt es die Hellsinne. Es sind wie Art übergeordnete Sinne, wie zum Beispiel hell sehen, hell fühlen, dann hell schmecken, hell wissen, hell riechen. Da gibt es verschiedene Hellsinne. Und es gibt auch noch Hellwissen. So, die meisten Menschen sind hellfühlend und hellwissend. Zu denen würde ich dich jetzt auch zählen. Das heißt, du fühlst etwas, du weißt vielleicht sogar etwas. Dir ist es 100% schon mal passiert, du hast jemanden getroffen und du wusstest etwas über ihn, obwohl du es eigentlich nicht hättest wissen können.
Ja, safe, ja. Ja, ja.
Ja, woher kam das? Denn das ist Hellwissen. Das heißt, auf einer unbewussten Ebene, auf Autopilot, läuft dieser Download-Prozess und du weißt auf einmal Dinge, die du eigentlich nicht wissen könntest. Du bist in dem Moment verbunden mit der unendlichen Quantensuppe. Das ist die Quantenenergie. Also das ist eigentlich gar nicht so viel Hokuspokus, das ist eigentlich Quantenphysik, über was ich gerade spreche. So, und jetzt in meinem Fall ist es so, weil ich hier diese Sinne, ich habe sie trainiert. Also nicht nur mit meiner Großmutter, sondern in über hunderten von Sitzungen, Aura-Readings, die ich gemacht habe. Ich habe diese Hellsinne trainiert und das ist einfach nur Trainingssache. Das heißt, ich kann mich einschalten und wenn du vor mir sitzt, dann sehe ich als erstes die Vitalhülle. Die Vitalhülle ist die allererste Schicht um den Körper herum und die kannst du dir wirklich vorstellen wie so einen ganz hellen Kranz. Und dieser helle Kranz, den sehen sehr viele Menschen intuitiv. Das kannst du gerne mal in einem Selbstexperiment auch machen. Hol dir irgendjemanden, stell ihn an die weiße Wand. Guck so schräg an der Schulter vorbei an die Wand, fixier deinen Blick und du wirst für ein paar Sekunden so einen ganz hellen Kranz um den Kopf herum sehen. Das ist die Vitalhülle. Das zeigt an, dass dieser Mensch am Leben ist. So, wenn du jemanden an die weiße Wand stellst und du siehst keine Vitalhülle, weißt du, er lebt nicht mehr.
Das ist ja nicht so cool. Dann steht er aber wahrscheinlich auch nicht mehr. Ne?
Also alle Lebewesen haben eine Vitalhülle. So, und an der Vitalhülle kann man die Vitalität der Person ablesen. Das heißt, es gibt Menschen, die haben eher eine schmälere Vitalhülle. Das zeigt einfach, dass der Mensch, okay, der ist schon fit und so weiter, aber da ist noch Luft nach oben. Und dann gibt es Menschen, die haben richtig breite Vitalhüllen. Und das sind Menschen, die halt ausgeglichen sind, emotional vor allem ausgeglichen sind und viel für ihre körperliche und emotionale Fitness machen.
Also wäre das zum Beispiel jetzt vom Alter her nicht entscheidend, wie ausgeprägt die Vitalhülle ist. Also du sagst zum Beispiel, dass man im Altern das noch voll intensiv haben kann. Und zum Beispiel ein junger Mensch wie wir beide, wenn wir nicht so vital sind, dass sich das dann auch auswirkt auf unser junges Alter. Also es ist nicht abhängig vom Alter.
Nein, nein. Und ich unterscheide auch immer ganz gerne zwischen einem energetischen Alter und einem chronologischen Alter. Mein chronologisches Alter ist 35 Jahre. Ich bin 84 geboren, also bin ich 35 Jahre. Mein energetisches Alter könnte 12 sein, könnte 4 sein. Je niedriger das energetische Alter, umso besser. Weil das Spirituellste, was wir sein können, ist unsere kindlichste Version. Das ist unsere verspielteste Version, unsere verwundbarste Version, weil diese Version ist am meisten auch mit dem Herzen verbunden. Und unser Herz ist die Weisheit pur. Also sollte eigentlich unser Ziel sein. Dann gibt es die Aura. Und das ist jetzt so das, was die meisten Menschen vielleicht auch, mit dem sind sie vielleicht irgendwie in Kontakt gekommen. Es gibt ja auch so Aura-Fotografie und so weiter, halte ich persönlich nicht so viel davon. Aber die Aura ist die Reflexion deines Energiesystems und deines emotionalen Systems. Das ist das elektromagnetische Feld, das dich und mich umgibt, alle lebende Wesen umgibt. Und dieses elektromagnetische Feld, das kann mehrere Meter von der Mitte des Körpers aus nach außen gehen. Also es kann riesig sein. Hast du schon mal jemanden getroffen, der sehr charismatisch ist, der eine sehr starke Ausstrahlung hat? Mit Sicherheit, ja klar.
Ja.
Und diese Menschen sind die haben eine sehr weit ausgedehnte Aura. Die haben einen sehr weit ausgedehnten energetischen Fingerabdruck. Und das sind Menschen, die andere Menschen im positiven Sinne beeinflussen können. Die brauchen gar nichts sagen. Es reicht einfach nur, dass sie da sind. Ihre Präsenz, ihre Energie arbeitet für sie. Und ich sage mal ganz gerne, unser Ziel sollte sein, dass unsere Energie auf Autopilot für uns arbeitet, ohne dass wir überhaupt daran denken müssen. Und da ist es so wichtig, dass wir immer wieder an unserer Essenz und an unserem Kern arbeiten. Denn die Aura und auch die Vitalhülle, die holt sich die Energie aus der Mitte, aus unserer Essenz, aus unserem Herzen. Das heißt, wenn hier die Basis stimmt, dann ist alles rundherum auch viel, viel stärker und stabiler. Und ich sehe die Aura so, und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Manche Menschen denken, dass ich, wenn ich eine Aura sehe, dass es wie ein Gemälde ist oder wie ein Bild ist, wie ein Standbild. Und so funktioniert Energie nicht. Energie ist ständig in Bewegung. Das heißt, wenn ich deine Aura sehe und ich sehe über deinem Kopf grün, dann sehe ich das für ein paar Sekunden, weil es ist die ganze Zeit in Veränderung, es ist die ganze Zeit in Bewegung. Und ich sehe die Aura eigentlich in Energiewellen. Es kommt und es geht. Ich kann es nicht greifen. Und wenn ich da hingucke, dann ist es nicht so, dass ich hingucke und ich kann das Bild festhalten, sondern es ist schwupps wieder weg. Vielleicht hattest du dieses Phänomen, wenn du mal in den blauen Himmel guckst und dann siehst du so diese kleinen Lichtpartikelchen. Hast du das schon mal gehabt?
Ja,
und wenn du dahin guckst, dann bewegen sie sich weg. Und so ähnlich ist es mit der Aura auch. Und die Aura hat keine fixe Gestalt. Das heißt, du hast nicht eine Aura, du hast so viele Auras, wie viele Menschen es gibt, die mit dir interagieren. So, und da müssen wir jetzt ein bisschen kurz ausholen, aber ich glaube, das könnte sehr spannend sein. Die Aura, wenn ich sie lese, liest in Wahrheit mich, nicht andersherum. Das heißt, die Aura fragt sich, was muss ich Bahar zeigen, damit sie versteht, wie es Robin gerade geht? Und das ist Quantenphysik. Das heißt, die Energie reagiert auf den Beobachter. Das heißt, die Energie zeigt sich mir so, wie ich sie verstehen kann. Und wir haben alle ja diesen Satz auch gehört, du siehst die Welt nicht so, wie sie ist, sondern du siehst sie so, wie du bist. Ja, und das ist auch wieder der Beweis dafür. Das heißt, das, was wir ausstrahlen, das färbt unsere Wahrnehmung von der Außenwelt. Und wenn ich jetzt mit dir arbeiten würde und deine Aura lesen würde, wäre der allererste Schritt für mich, in die Neutralität zu gehen. Alles, was ich über dich weiß, über dich gehört habe, loszulassen. Weil das könnte alles, was ich sehe von dir, verfärben. Deswegen arbeite ich am liebsten mit Menschen, die ich gar nicht kenne. Von denen nicht mal ich den Namen weiß. Weil Robin, alleine dein Name, hat schon eine energetische Signatur. Ich könnte alleine mit dem Namen einen Roman über dich schreiben. Weil der Name hat eine Verbindung zu dir und deinem Wesen, zu deinem Leben. Also es ist ein mega spannendes Thema. Du merkst, also wenn ich da mal anfange, ich höre dann nicht mehr auf zu reden.
Ja, voll, aber mega spannend, also wirklich, wirklich mega spannend. Und diese Energiewellen, also rund um die Aura, sind die, du hast gesagt, die sind immer in Bewegung und sind dann auch weg, aber sind sie, auch wenn sie in Bewegung sind, für dich immer sichtbar? Oder gibt es Tage, wo du sagst, da nehme ich das bewusster wahr als an anderen?
Also es ist so, Als damals meine Großmutter verstorben ist, hatte ich ein riesengroßes Problem ab dem Moment an, wo sie nicht mehr da war. Und sie wusste, dass sie sterben wird. Sie hat uns das nicht gesagt, aber sie ist zu meiner Mom gegangen, hat gesagt, sie braucht ein Flugticket nach Istanbul. Sie muss unbedingt nach Istanbul, weil sie dort sterben wollte. Und an dem Tag, wo sie verstorben ist, hat sie sich ins Bett gelegt und ist dann nicht mehr aufgewacht. Und ich stand dann halt alleine da. Und das Erste, was passiert ist, ist, dass diese Fähigkeiten, die ich hatte, die Dinge, die ich gesehen habe, die wurden schlimmer. Die wurden richtig schlimmer. Ich hatte das Gefühl, die überlagern mich. Ich konnte, bis ich 18 Jahre alt war, nicht alleine schlafen. Das habe ich, glaube ich, noch nie erzählt. Ich erzähle das wirklich das erste Mal. Ich konnte nicht alleine schlafen, weil ich nachts das Gefühl hatte, dass die Energien, dass ich sie nicht kontrollieren kann. Ich hatte das Problem, dass ich nicht ausschalten konnte. Ich konnte nicht normal sehen. Und dieses Ausschalten verbraucht sehr viel Energie. Jetzt, wenn ich mit dir hier rede und wenn ich versuche, hier meinen Plan und Struktur zu behalten, in dem, was ich antworte, bin ich nicht eingeschalten. Du musst dir vorstellen, wenn ich eingeschalten wäre, dann würde ich noch viel, viel mehr sehen, was mich aber von dem, was ich jetzt sagen will, komplett ablenken würde. So, es gibt Tage, wenn ich krank bin oder wenn es mir nicht so gut geht, Gott sei Dank gibt es die sehr selten, aber wenn es so ist, dann kann ich nicht so gut ausschalten. Dann bleibe ich am liebsten zu Hause. Horror wäre für mich irgendwo ein Einkaufszentrum, weil die Menschen, die ganze Energie, ich kann ja nicht ausschalten, verstehst du? Das würde mich dann komplett überlagern. Also das ist, mein Problem ist eher das Ausschalten. Aber wenn ich in meiner Kraft bin, wenn ich fit bin, dann kann ich wunderbar ausschalten und dann kann ich aber auch bewusst wieder einschalten.
Krass, also muss ein aufregendes Leben sein. Und du hast damit aber gelernt, umzugehen, ne? Also du siehst das auch natürlich mehr als Segen, als Fluch, oder? Also dieses ständige, bewusste Wahrnehmen, weil ich tatsächlich Menschen, die das jetzt können und so sind, glaube ich, noch nie persönlich kennengelernt habe. Also du siehst das schon als Segen, als oder ab und zu auch mal als Belastung. Wie ist das?
Also mittlerweile ist es so, weißt du, ich habe mich früher auch darüber definiert. Ich hatte das Gefühl, dass das ein wichtiger Teil meiner Identität ist. Und heute ist es so, dass sehr stark auch meine Arbeit in den Hintergrund gerückt ist, weil ich mache heute keine Einzelsitzungen mehr. Das heißt, ich muss nicht jeden Tag in die Aura von irgendwelchen Menschen hineingucken. Und ich nutze diese Fähigkeiten heute nur sehr, sehr dosiert. Und da möchte ich dir ein Beispiel dazu geben. Wenn ich zum Beispiel mit Jeffrey bin ich nie eingeschalten, weil ich das nicht fair finde gegenüber ihm. Wisst ihr, dann wüsste ich ja schon seine nächsten Gedanken, da brauche ich ja gar nicht mit ihm reden. Es wäre nicht fair, ich hätte immer einen Wissensvorsprung. Und so handhabe ich das in meinem Alltag und in meinem Privatleben. Ich bin eigentlich immer ausgeschalten. Ich habe diese Fähigkeiten in mir, ich kann sie nach vorne holen, wenn ich helfen will und wenn es wichtig ist. Aber sonst bin ich einfach ein Normalo. Heute hatte ich noch ein Interview und da hat die Interviewerin zu mir gesagt, boah, Baha, du bist so menschlich, du bist so normal. Ich glaube, das ist das größte Kompliment, was man machen kann. Also ich empfinde das, was ich kann, nicht als komplett außergewöhnlich oder besonders. Ich weiß, dass es jeder trainieren könnte. Das ist die einzige Frage, die man sich stellen muss. Will ich das trainieren? Ist mir das wichtig genug? Falls du sagst, ja, dann kann ich dir das beibringen. Dann übst du, dann kannst du die Energie auch sehen. Punkt, aus, Ende. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwie ein spirituelles Supertalent bin, weißt du? Und das meine ich mit, es ist sehr stark in den Hintergrund gerückt. Und heute hat sich meine Mission auch komplett verändert, weil mein größtes Problem von klein auf war, dass ich mich wie ein Alien gefühlt habe. Ich hatte das Gefühl, ich gehöre nicht hierher. Und ich glaube, das ist ein Gefühl, das so viele Menschen haben, so viele junge Menschen haben. Und das begleitet sie ihr ganzes Leben lang. Und sie haben immer das Gefühl, sie gehören nicht hierher. Und das war das dominante Gefühl, das ich immer hatte. Und erst ab dem Moment, wo ich mein Alien-Sein voll und ganz akzeptiert hatte, habe ich mich nicht mehr Alien gefühlt.
Mhm. Ja, auch das mega schön, auch diese Akzeptanz zu sich selbst. Die, glaube ich, echt immer weniger Menschen haben. Ich weiß nicht, ob du das auch so fühlst. Ich will da nicht so schwarzmalerisch unterwegs sein. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, obwohl es uns so gut wie noch nie geht, gefühlt zumindest, sind die Menschen deutlich öfter irgendwie mit Depressionen am Kämpfen, mit Burnout und so weiter. Woher kommt das? Also es gibt eine Statistik, die erschüttert mich tatsächlich, die besagt, dass zu akuten Zeit des Weltkrieges, jetzt den Zweiten Weltkrieg, die Menschen im Schnitt glücklicher waren als heute. Und ich frage mich, woran das liegen kann. Also ich kann da jetzt keine Gewähr für diese Statistik übernehmen, aber das schien mir eine sehr valide Quelle zu sein. Und frage mich, wo kommt das her? Was meinst du?
Ja, das ist ein sehr, sehr tiefes Thema. Also es ist auch natürlich ein sehr philosophisches Thema. Und ich glaube, dass wir aktuell und das ungefähr seit 2010 so die intensivste Phase in der Menschheitsgeschichte erleben. Weil es gibt aktuell so eine riesengroße Kluft zwischen zwei Welten in uns. Und damit meine ich nicht Welten aus, sondern in uns selbst. Und die eine Seite ist unsere Sehnsucht nach unserem Potenzial, unsere Sehnsucht nach unserem Licht. Und die Arbeit, die ihr macht, ist ja genau darauf ausgelegt. Und es gibt ja so viele Menschen, die sich immer mehr zeigen, sei es in den sozialen Medien, die immer mehr auch Menschen animieren, motivieren, an sich zu arbeiten, Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität, alles so ein wichtiges Thema. Das heißt, da gibt es diese eine Welt, wo wir das Gefühl haben, mein Potenzial ruft mich. Meine Seele ruft mich. Das hören wir alle. So gleichzeitig gibt es auf der anderen Seite der Friedhof in uns, der uns auch ruft. All die Dinge, die wir unterdrückt haben. Und zwar das vor allem auch kollektiv als Menschheit unterdrückt haben. All die Geschichten aus der Vergangenheit, wo wir uns noch nicht vergeben haben. All die Verletzungen, all die unterdrückten Gefühle wie Wut, Aggression, all der Hass, all die Wunden, die noch offen sind und bluten. Und ich nenne es immer gerne, das ist unser Friedhof. Das heißt, der wird auch mit jedem Tag stärker. Je mehr wir uns unserem Potenzial, unserem Licht wenden, umso mehr triggert es unsere Dämonen. Die wollen es nicht. Weißt du? Die wollen nicht, dass wir uns unserem Licht zuwenden. So, und was machen die spirituell? Und ich komme ja aus der spirituellen Fraktion, aber eigentlich möchte ich nichts mit ihnen zu tun haben. Nein, so nicht. Aber es ist so, also ganz oft machen die spirituellen Folgendes, sie unterdrücken den Friedhof. Sie beleuchten ihn. Sie tun da Räucherstäbchen hin. Sie versuchen da Mantras zu singen und die Dämonen da, keine Ahnung, zu bezähmen. Aber es geht voll nach hinten los. Du kannst die Dämonen nicht unterdrücken. Wenn du sie unterdrückst, wenn du all diese Dinge, die du nicht fühlen willst, unterdrückst, dann werden sie nur stärker. Die werden dadurch nicht schwächer. Und das passiert sehr oft in der spirituellen Szene. Und als Jeffrey vor Jahren zu mir gekommen ist und gesagt hat, Baha, du musst an deinen Schatten arbeiten, habe ich zu ihm gesagt, was? Was für Schatten? Ich bin doch Licht. Ich war so spirituell vergiftet. Hey, ich bin auch davon ausgegangen, ich bin doch nur Licht. Ja. Fuck off, ich bin alles andere als nur Licht. Ich habe so viel Scheiße in mir entdeckt. So viel, was ich nicht sehen wollte. So viel Verletzungen. Da war der Friedhof war riesig. Diese Dämonen, die haben danach gelächzt. Und als ich wirklich angefangen habe, an diesen Schatten zu arbeiten, wurde ich immer authentischer. Und diese Kluft hat sich geschlossen. Weil, wenn wir in diesem Leben leben, in diesen zwei Welten. Wir wollen unser Potenzial leben, aber wir haben keinen Bock auf die Scheiße in unserem Friedhof. Dann leben wir immer in der Spannung. Und das ist diese Kluft, diese innere Zerrissenheit. Und die lässt uns immer wieder oder konfrontiert uns immer wieder mit einer tieferen Sinnfrage. Wenn du dir die Frage stellst, und das ist ganz wichtig, dass jeder gut aufpasst, wenn du dir immer wieder die Frage stellst, was ist der Sinn meines Lebens? Dann ist es ein Zeichen dafür, dass du in dieser Kluft lebst. Die Sinnfrage, die entsteht nur in dieser Kluft.
Ja.
Und das Wichtige ist, dass wir diese beiden Welten zusammenführen. Und für mich ist es so eine Art von Authentizitätstraining. Das heißt, dich immer mehr verwundbar zeigen, über deine Wunden sprechen, über deine Schatten sprechen, dich mit deinen Ängsten konfrontieren, dir zu dir immer wieder sagen, hey, ich bin ein Verlierer, ich bin ein Versager. Habe ich auch bei der Founders Summit gemacht. Das ist völlig okay. Na und? Ich kann einer sein. Ich muss nicht den ganzen Tag Friede, Freude, Eierkuchen spielen. Weißt du, dieses Spiel habe ich ja gespielt. Ich war ja die Yoga-Lehrerin, ich war perfekt, ich war dehnbar, ich war flexibel, ich war erleuchteter wie du machst kein Yoga, oh Gott und so weiter. Verstehe? Ich war so spirituell arrogant unterwegs, es war abartig. Okay. Und heute spreche ich einfach meine Wahrheit. Und es gibt Menschen, die kann ich dadurch so sehr inspirieren, auch ihre eigene Wahrheit zu sprechen. Das ist Teil meiner Mission heute.
Mega, also erstmal vielen, vielen Dank für deine Transparenz und dass du das so offen mit uns teilst und da auch so ehrlich mit dir selbst ins Gericht gehst, in Anführungszeichen. Und voll bei dir, also großes Echo an der Stelle. Diese Frage nach dem Sinn, die kam, natürlich habe ich mir ja auch schon gestellt, aber die kam nie in dem Moment, wo alles irgendwie so gut lief oder alles irgendwie so klar war. Das kommt immer nur in den Momenten, wo man zweifelt, wo man ein bisschen unglücklich gerade ist und so weiter. Also die Frage nach dem Sinn, voll bei dir, die kommt immer dann, wenn man in dieser Kluft ist, wie du es gerade beschrieben hast. Was mich interessieren würde auch, ist die Partnerschaft zu Jeffrey. Da hast du jemanden gefunden, der das voll mit dir lebt und liebt und fühlt, ne? Ist er ähnlich so wie du? Also hat er auch, sag ich mal, diese Gabe mit dem Einschalten, Ausschalten? Seid ihr da so komplett auf einen Nenner oder gibt es da Unterschiede?
Nein, ganz, ganz anders. Also ganz Echt? Anders. Okay. Also er sieht diese Welt nicht. Er hat auch gar keinen Bock darauf, diese Welt zu sehen. Und also vielleicht könnt ihr mal zusammensprechen oder so. Er hat da so seinen ganz eigenen Ansatz. Und das Letzte, was er will, ist, dass man ihn spirituell nennt. Er ist antispirituell. Okay. Und weißt du, am Anfang ist es ja so, wenn man jemanden kennenlernt und man verliebt sich und so weiter, am Anfang ist das, was einen verbindet, das Gegensätzliche. Und wir waren so gegensätzlich, wie man nur sein kann. Weißt du, wir waren komplett gegensätzlich. Ich war halt immer so ein bisschen die, ich sag jetzt mal, ja, keine Ahnung, ich bin auf ihn voll zugegangen, ich habe ihn voll angelächelt und er war eigentlich so der Zurückhaltende, wollte seine Gefühle nicht zeigen. Und jetzt erst so nach Jahren haben wir wirklich unseren gemeinsamen Nenner gefunden, aber am Anfang waren es die Gegensätze, die uns gegenseitig so richtig getriggert haben, im positiven Sinne. Und er sieht die ganze Sache komplett anders wie ich. Und das ist so cool. Und weißt du, das wurde mir heute Morgen erst wieder bewusst, weil Jeffrey hatte so einen Skype-Call und hat da mit jemandem gecoacht. Und mir wurde bewusst, hey, ich lerne jeden Tag von ihm. Weil er entwickelt sich unabhängig von mir weiter, ich entwickle mich unabhängig von ihm weiter und wir können dann voneinander wieder lernen. Und ich glaube, das ist wirklich so ein Geheimrezept für eine glückliche Beziehung. Egal, ob das mit einem Partner ist, mit deinen Kindern ist, dass man gemeinsam voneinander lernen kann und dass man sich immer wieder die Frage stellt, wie kann ich den anderen darin unterstützen, noch mehr aufzublühen? Und das ist das, was wir auf der Bühne machen, weil wir stehen ja sehr oft auch zu zweit auf der Bühne und die Frage, die wir uns immer wieder stellen, wie kann ich ihn noch mehr leuchten lassen? Und er stellt sich die gleiche Frage in Bezug auf mich. Das heißt, wir haben nie so ein Machtspiel oder so, noch nie gehabt, weil wir uns gegenseitig da so die Bälle hin und her schmeißen und das gibt dann so eine unglaubliche Dynamik.
Ja, genau. Also ich weiß, dass ihr viel zusammen auf deutschen Bühnen unterwegs seid, auf riesengroßen Bühnen. Eine richtig große, wie heißt das nochmal in Ingolstadt? Saturn Arena?
Genau, Empower Yourself.
Empower Yourself. Wann ist das? Jetzt auch zeitnah sogar, ne?
Ja, genau, am 28. September.
Mhm. Also ich packe das auf jeden Fall in die Shownotes für alle, die da Bock haben, Abaha und Jeffrey noch näher kennenzulernen.
Cool. Danke dir.
Sag mir nochmal das Datum kurz und was für ein Wochentag ist das?
Weil das ist der 28. Auch. September und das ist ein Samstag. Wir starten um 10 Uhr, es geht bis um 20 Uhr, also ein ganzer Tag. Und es ist halt nicht irgendwie ein Vortrag oder so. Also wenn die Menschen kommen und sich auf einen langweiligen Vortrag einstellen, dann sollen sie nicht kommen, weil das wird nicht passieren. Also wir versuchen bei Empower Yourself, das ist jetzt das zweite Mal, dass es in dieser Dimension wieder stattfindet. So wirklich, und das Destillat unserer Arbeit der vergangenen Monate mit den Menschen zu teilen. Also die Dinge, die wir noch nirgendwo geteilt haben. Und diesmal wollen wir es einfach aufs nächste Level tragen. Und ihr seid übrigens herzlichst eingeladen. Das gesamte Team, gebt mir Bescheid. Ihr kriegt Freitickets, wie viele ihr wollt. Also ich würde mich riesig freuen, wenn ihr dabei seid.
Erstmal vielen Dank für die Einladung. Das wissen wir sehr zu schätzen. Und ich bin da mehr als sicher, dass da einige aus unserem Team dabei sein werden und wollen. Ich für meinen Teil am 28. September weiß, dass da ein eigenes Seminar von uns leider auch ist. Deswegen werde ich leider nicht da sein können. Aber viele von unserem Team auf jeden Fall. Und für alle anderen, die da Bock haben, wirklich, ich kann Bahas Arbeit wirklich nur empfehlen. Wie gesagt, Link ist in den Shownotes. dass jeder Cent gut investiert und gefühlt sind die Tickets ja auch fast umsonst, ne? Die sind echt günstig. Also schaut euch das an, wenn ihr Zeit habt, geht mal nach Ingolstadt. Ich weiß nicht, ich glaube, nach Ingolstadt muss man sonst auch nicht so oft, aber für den Tag auf jeden Fall.
Ja, wir haben halt ein paar Shopping-Möglichkeiten in Ingolstadt. So. Ja, und die Audi ist natürlich dort. Also wenn das natürlich für jemanden spannend ist, könnte Ingolstadt auch dahingehend interessant sein.
Ja, also Spaß beiseite, das lohnt sich echt vorbeizuschauen. Ich habe immer nur sehr, sehr Gutes gehört. Und was mich jetzt interessieren würde, das hast du vorhin in so einem Nebensatz noch droppen lassen. Und zwar, dass du eigentlich ein sehr introvertierter Mensch warst und dich oft auch ja, so ein bisschen introvertiert wieder fühlst und wie so ein kleines Mädchen, aber dann irgendwie vor tausenden Menschen da auch zum Beispiel in so einer Saturn-Arena stehst, richtig selbstbewusst, Spaß, Freude, Lebensfreude, Liebe und alles ausstrahlt. Wie kam das, dass du dann doch so selbstbewusst bist, zumindest wirkst du so, vielleicht sagst du auch, bin ich gar nicht. Wie kam das? Hast du dir das auch antrainiert oder kam das, als du für dich so dieses, dein authentisches Ich akzeptiert hast und dann kam das vielleicht dadurch? Also hilf uns mal, weil ich glaube, es gibt viele, viele Zuhörer auch, die sich so mehr Selbstbewusstsein wünschen, sich selber gerne mehr zutrauen würden, aber sich da oft selbst blockieren.
Ja, das ist ein super, super wichtiges Thema. Also ich war viele Jahre lang total fokussiert auf meine spirituelle Entwicklung und meinen spirituellen Wachstum. Was ich komplett außer Acht gelassen habe, war mein persönlicher Wachstum, mein Ego-Wachstum. Es gibt so etwas, das man Ego-Wachstum nennt. Und ich weiß, das stößt jetzt bei den meisten so ein bisschen sauer auf oder so, weil man sich denkt, Ego soll ja nicht wachsen, nee. Und weißt du, in der spirituellen Szene macht man ja das, dass man die ganze Zeit eigentlich versucht zu verhindern, dass das Ego größer wird, das Ego soll ja vernichtet werden und so weiter. Ich komme ja auch von der Yoga-Tradition, da redet man ja nur von solchen Sachen. Das heißt, ich war voll auf diesem Trip. Das heißt, ich wusste, okay, mein Ego muss ich vernichten, mein Spirit muss ich erheben. So, das Problem ist, dass wir nie, und wenn ich sage nie, dann meine ich wirklich nie, wir können nie stärker sein als unser Ego. Unser Ego wird uns immer austricksen. Es wird immer eine Hintertür finden, wie es wieder an die Macht kommt. Und den Beweis habe ich in der spirituellen Szene gefunden. Ich habe dort die größten Egos getroffen. Die größten Egos. Und ich habe in der spirituellen Szene auch den größten Gegenwind erlebt, die größte Ablehnung. Weißt du, damals mit 20, 22 Jahren, die Leute haben mich nicht ernst genommen, die haben mich ausgelacht, das waren Spirituelle, verstehst du? Die haben gesagt, junges Ding, was willst du mir schon sagen? Du weißt ja gar nichts davon. Und so. Diese Ablehnung, auch die verletzende Ablehnung, ich dachte mir, hey, ich wollte in die spirituelle Szene, weil ich dachte, dort akzeptieren mich die Leute so. Ich habe komplett das Gegenteil gefunden und das ist das Problem. Wenn wir unser Ego nicht mit unserem Spirit zusammen wachsen lassen, dann wird das Ego den spirituellen Wachstum instrumentalisieren, für sich nutzen und durch die Hintertür uns manipulieren. Das ist das spirituelle Ego. Das gefährlichste Ego auf dieser Welt ist das spirituelle Ego. Das Ego, das getarnt ist in eine spirituelle Fassade. So, und ich habe dann irgendwann gemerkt, dass wenn ich meine Botschaft, das, was ich in meinem Herzen fühle, nach außen tragen muss, dass ich mein Ego dafür nutzen muss. Und jetzt muss ich ein bisschen ausholen, aber ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Damals hat meine Großmutter gesagt, dieses Kind wird ein Mädchen. Die Ärzte haben gesagt, nein, es wird ein Junge. Jeder hat gesagt, es wird ein Junge. Meine Oma hat gesagt, es wird ein Mädchen. Meine Oma hatte recht. Aber, jetzt kommt der wichtigste Punkt. Ich bin von klein auf aufgewachsen und man hat mir immer wieder erzählt, weißt du, Baha, wir waren alle so enttäuscht, als du geboren wurdest, weil wir wollten unbedingt einen Jungen. Und du wurdest aber kein Junge. Mein Dad, ich wollte unbedingt einen Sohn haben. Du bist keiner geworden. Ich bin mit diesen Geschichten aufgewachsen. Und das hat was mit mir gemacht. Ein Teil in mir, und das ist mein Ego, wollte es der Welt und meinem Dad beweisen, ich kann mindestens genauso gut sein wie ein Junge und vielleicht noch viel, 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 viel besser. Das ist mein Ego gewesen. Ich habe diesen Antrieb bewusst ins Boot geholt und der hat mich angetrieben. Beweisen, ich wollte mich beweisen. Und ich bin damit gestartet. So was jetzt ganz wichtig ist. Wir können diesen Ego-Antrieb nutzen für den Sprint, aber nicht für den Marathon. Das heißt, irgendwann, wenn wir losgelaufen sind, müssen wir wechseln zur Freude, zur Liebe. Wenn wir diesen Wechsel verpassen, dann brennen wir aus. Wenn wir die ganze Zeit sprinten und aus der Angst heraus nicht gut genug zu sein, das ein Leben lang machen, dann verlieren wir uns. Dann verlieren wir es. Dann verlieren wir auch unsere Lebensenergie. Das heißt, wir müssen unser Ego für den Sprint nutzen, wenn wir irgendwo durchbrennen müssen. Wenn ich hinter der Bühne stehe und ich weiß, das war beim Live-Fest in München, so 10.000 Menschen in dieser Halle. Mein Arsch ging mir ab. Ich hatte so Panik. Ich habe sofort mein Ego nach vorne geholt. Ich habe geatmet, ich habe gespürt, ich habe meine Wut gespürt, meine Aggression gespürt, meinen Schmerz gespürt. Ich habe das ganz bewusst nach vorne geholt und bin dann auf die Bühne gegangen. Das war mein Antrieb. Ich habe es für den Sprint genutzt. Danach habe ich es aber wieder losgelassen. Und das ist der Punkt, wo die meisten Menschen da nicht switchen können. Die können nicht vom Ego wieder in ihren Spirit switchen. Und das ist auch Trainingssache. Das heißt, wenn wir die ganze Zeit im Sprintmodus mit unserem Ego sind, da werden wir auch innerlich verbrennen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass jeder von uns erkennt, dass das Ego auch ein spiritueller Teil von uns ist. Dass der Überlebensinstinkt, dass all die Dinge, die in deinem Ego drin sind, zum Beispiel auch dein Wunsch, ein finanziell unabhängiges Leben zu führen, das ist ja total verpönt, darüber darfst du nicht reden. Du darfst über Fülle reden, aber über Geld, ja, nicht, das ist böse. Das ist völliger Schwachsinn. Die Menschen, die kein Geld wollen, das sind die egoistischsten Menschen überhaupt. Weil das Problem auf unserer Erde existiert ja nur, weil das Geld in den falschen Händen liegt. Was wäre, wenn spirituelle Menschen, bewusste Menschen mehr Geld hätten? Die könnten viel mehr Gutes bewirken in dieser Welt. Das ist auch voll der blinde Fleck. Das heißt, wir dürfen es nicht mehr schubladisieren und sagen, das ist spirituell, das ist Ego, das ist gut, das ist nicht gut, sondern alles gehört zum Leben dazu. Diese Mitte zu finden, diese Balance zwischen den Fronten zu finden, ich glaube, das ist die Kunst.
Hey. Voll geil. Also ich habe hier einfach nur zugehört, in die Augen geguckt und bin baff, wirklich. Und danke für das Bild, weil ich das auch öfter schon mitbekommen habe, dass vor allem so diese Gelehrten, diese Weisen, dass deren Ego eigentlich daran haftet, egolos zu sein. So, ne?
Ja.
Und sich da wieder durch die Hintertür einschleicht, so wie du es gerade bildlich irgendwie erzählt hast. Finde ich richtig cool. Und geil, dass du nicht bewertest, ne? Also dass das alles irgendwie Teil des Lebens ist und dass du dann nicht sagst, das ist gut, das ist böse, das ist ein No-Go und so weiter. Und auch so, dass das Thema Money Mindset gerade sogar noch angesprochen hast und diesen Mythos, Geld ist schlecht, aufbrichst. Aber ich habe das auch schon mal in irgendeinem anderen Podcast gesagt. Das wird uns ja auch von klein auf irgendwie reingehauen, ne, in die Birne, weil schau dir mal Hollywood-Blockbuster an oder so, da sind immer die Bösewichte, sind dann immer die Reichen, ne? Also das kriegst du halt irgendwie auch reingeimpft.
Ja. Ja.
Aber voll geil, dass du damit irgendwie auch irgendwie aufräumen willst. Jetzt würde ich gerne noch das Thema Angst mit dir besprechen, weil ich befasse mich auch mit diesen Themen, bei weitem nicht so intensiv wie du. Aber habe auch zum Beispiel mal gehört, dass es eigentlich nur zwei Grundgefühle gibt, und auch nur zwei Motive, aus denen man handelt. Das ist einmal Liebe und einmal Angst. Und viel mehr gibt's nicht wirklich. Alles andere ist nur irgendwie Teil davon. Siehst du das genauso? Und wenn ja, wie gehst du eigentlich mit Angst um?
Ja, also dieses Bild, Liebe, Angst, dass das immer nur die Grundmotive sind, also das könnte ich eigentlich schon so mal stehen lassen. Ich weiß einfach nicht, ob uns das weiterhilft, das zu wissen. Weißt du, was ich meine? Also ob es hilft, das zu wissen, dass das so, keine Ahnung. Es ist ein bisschen sehr plastisch, nicht so gut greifbar. Und ich glaube, dass die Angst das größte Geschenk der Götter an uns war. Dass es nichts Kostbareres gibt, was wir als Menschen fühlen können. Ich weiß, dass die meisten von uns Angst nicht fühlen wollen, aber ich glaube, dass Angst immer eine grüne Ampel ist. Dass wenn wir keine Angst hätten, wir wahrscheinlich unsere Seelenaufgabe verfehlen würden. Also die einfachste Art und Weise, wie wir herausfinden, was unsere Seele hier manifestieren will, ist sich die Frage zu stellen, wovor habe ich am meisten Angst? Und genau dorthin zuzurennen. Meine größte Angst war die vor Menschen. Ich wollte mit Menschen nicht in Kontakt treten. Als ich damals in den Kindergarten musste, ich habe jeden Tag geheult. Ich wollte nicht mit Menschen sein. Ich wollte einfach nicht unter Menschen sein. Und was mache ich heute? Ich beschäftige mich nur mit Menschen den ganzen Tag. Und ich setze mich dem aus. Und wenn ich aber nicht auf diese Angst zugerannt wäre, dann hätte ich einen Teil meiner Seelenmission, den Teil meiner Seelenmission komplett verfehlt. Und ich bin nicht diejenige, die sagt, du musst die Angst auflösen. Es gibt viele verschiedene Formen von Angst. Ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht zu weit führen würde, aber es gibt die Angst, die einen lähmt. Diese Angst müssen wir bearbeiten. Wir müssen uns fragen, mit welchen traumatischen Erlebnissen das verwoben ist. Weil meistens ist es so, dass wir dann in eine Immobilitätsstarre gehen, weil unser Energiesystem, unser Körpersystem sich an etwas erinnert, was uns verletzt hat. Aber damals hatten wir nicht die nötigen Ressourcen, damit umzugehen und es aufzulösen. Das heißt, irgendwelche Dinge passieren, und sie lösen wieder die gleiche Reaktion aus wie damals. Das heißt, wir müssen an das Trauma ran. Wir müssen uns angucken, was ist da für eine Wunde, die noch heute blutet. So, aber die häufigsten Ängste, mit denen wir uns im Alltag beschäftigen, sind die Ängste, die nicht verknüpft sind zu einem Trauma. Vielleicht von dem Trauma gespeist wurden, aber nicht verknüpft sind, sondern es sind Ängste, die uns in unsere seelische Signatur mit einverleibt wurden. Damit sichergestellt ist, dass wir unsere Seelenaufgabe nicht verfehlen. Das heißt, wenn jetzt irgendein aufgestiegener Meister, Erzengel, Michael, Gabriel, was weiß ich, daherkommt und sagt, Robin, ich nehme dir deine Angst. Das wär kein Gefallen. Damit würde dir der kein Gefallen tun. Es könnte sein, dass er dir die Angst nimmt und du sagst, zack, mit einem Schlag hörst du auf, das zu tun, was du gerade machst. Mhm. Weil die Angst zeigt uns, was wir zu geben haben. Und ich finde es so schön, auch das Feedback von Menschen zu bekommen, wenn ich so darüber spreche, weil wir verlieren in dem Moment die Angst vor der Angst. Weil das ist die größte Angst. Die größte Angst ist die Angst vor der Angst. Wenn wir die fallen lassen, dann verliert die Angst auch an negativer Ladung. Wir können uns da hinein entspannen und sagen, ja, okay, dann habe ich halt Angst. Was hält mich davon ab, es trotzdem zu tun?
Ja, voll geil. Und kennst du Matthew Mockridge?
Der Name sagt mir was, aber...
Okay. Alles gut, alles gut. Mittlerweile wie fast schon wie ein großer Bruder für mich geworden, der auch lange, ich war so der Erste im Podcast-Game in Deutschland, auch einige große Startups hochgezogen und der auch mal zu mir gesagt hat, ey Robin, hinter deiner größten Angst liegt deine größte Passion versteckt. Und das zahlt ja so voll auf das ein, was du gerade sagst. So die Angst als Wegweiser für das, was wirklich so den Teil deiner Seele und deiner Mission auch ausmacht.
Absolut, absolut. 100% richtig.
Voll, voll cool. Also vielleicht das nächste Mal, wenn ein oder andere Angst spürt, das nicht irgendwie als negativ zu empfinden. Das ist so das Learning, was ich hier gerade rausziehe, sondern sogar als Zeichen und Symbol zu nehmen für, okay, ey, da ist irgendwas, wo Wachstum drin ist, da ist irgendwas, was wirklich mir helfen kann, worauf ich vielleicht auch wirklich Bock habe, aber meine Angst mir irgendwie das sogar als Zeichen gibt und ich sie falsch interpretiere vielleicht auch. Ja. Gibt es so einen Game-Changing-Moment, so einen Moment, wo du, der so unter all deinen Lebenserfahrungen heraussticht und sagt, boah, danach habe ich die Welt mit anderen Augen gesehen. Gab es einen Moment? Oder ist das ein ständiger Prozess gewesen?
Ja, also es ist definitiv ein ständiger Prozess für mich. Ich habe das Gefühl, dass ich tagtäglich diese Momente habe, wo ich Aha-Momente habe, wo ich was lerne. Und für mich sind meine größten Lehrer und meine größten Meister die Menschen, die ich begleite. Also meine Schüler in den Ausbildungen. Ich lerne am meisten von ihnen. Das ist mal so das eine. Was es aber wirklich gab, ich hatte so vor ungefähr 2, 2,5 Jahren hatte ich so meine, ja, eine kleine Krise. Man könnte es auch Burnout nennen, weil ich einfach so viel gearbeitet habe und ich habe mich selbst nicht mehr gespürt und ich habe nicht mehr gelacht. Ich habe irgendwie keine Freude gespürt und dann waren wir auf den Malediven. Wir sind mit einem Boot rausgefahren und dann meinte der Mann, ja, es könnte sein, dass Delfine kommen. Schauen wir mal. Und dann sind sie gekommen. Und es sind Dutzende gekommen. Also es waren, ich weiß nicht wie viele, 50, 60, überall. Sie haben uns komplett umzingelt. Und In diesem Moment, Robin, ich kann es, es war eine der spirituellsten Erfahrungen in meinem Leben. Also ich bin eigentlich ein sehr bodenständiger Mensch. Ich bin nicht so die Esoterik-Tante, wie man denkt. Und also so, es gibt schon so coole Sachen und so, ich spüre Energie. Aber so richtig tief bewegt hat mich am meisten dieser Moment mit den Delfinen. Und sie haben wirklich zu mir gesprochen und ich habe mich wieder daran erinnert, dass ich in den Strom des Lebens einsteigen muss. Weil manchmal passiert es, dass ich den Strom des Lebens neben mir laufen lasse, weil ich die Kontrolle nicht abgeben will. Weil ich mein Business kontrollieren will, weil ich meine Gedanken kontrollieren will, weil ich den Tag kontrollieren will, weil ich meine Rituale kontrollieren will und so weiter. Und es war genau so eine Phase. Und ich habe so geweint auf dem Boot. Also ich habe wirklich geweint, aber nicht, weil was wehgetan hat, sondern ich habe gemerkt, da geht was auf, da geht irgendwas in mir auf, was ich total unterdrückt hatte, weil ich so Angst hatte, die Kontrolle in meinem Leben zu verlieren. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der uns alle verfolgt, weil unser Alltag wird immer komplexer. Wir wissen nicht, was die Zukunft mit sich bringt. Und wir haben Angst, dass wir die Kontrolle verlieren. Und ich glaube, wir müssen diesen Zustand umarmen. Wir müssen damit Frieden schließen, dass es passieren kann, dass wir die Kontrolle verlieren werden. Und dass das ein riesengroßes Geschenk ist, weil es uns die Möglichkeit gibt, in den Strom des Lebens wieder einzusteigen und wieder zu spielen. Und ich glaube, im Strom des Lebens müssen wir viel weniger arbeiten. Die Dinge fließen uns zu. Sie fliegen uns zu. Aber vorher müssen wir die Kontrolle loslassen. Das war wirklich für mich so ein Changing Point in meinem Leben, ja.
Ja, krass. Also ich bin ehrlich, also ich habe auch so echt ein hartes Thema mit Kontrollverlust oder Angst vor Kontrollverlust. Merkt man bei mir in der Mitarbeiterführung, ich will immer alles kontrollen, nicht so gerne delegieren, oft viel mehr selber machen. Ich glaube tatsächlich, ich habe bis heute keinen Alkohol getrunken. Ich glaube, ich habe das noch nie im Podcast gesagt. Ich habe bis heute noch nie Alkohol getrunken. Und das werte ich jetzt nicht als gut oder schlecht oder so. Will dafür jetzt weder irgendwie tolle Worte noch negative, das ist erstmal einfach nur ein Fakt, aber ich glaube, das kommt bei mir durch so die Angst vom Kontrollverlust tatsächlich, ja. Also ja. Und da bin ich bin ja generell ein transparenter Typ, der versucht wenig Bullshit zu sagen, sondern wirklich authentisch zu sagen, so wie es ist, und deswegen, ich glaube, dass das bei mir tatsächlich oft noch ein Thema ist.
Ja. Wow, spannend. Danke für deine Ehrlichkeit. Wir haben ja einiges über uns verraten, du und ich, über die wir noch nie gesprochen haben. So cool.
Siehst du mal. Aber ich glaube, da merkt man, ohne uns da jetzt selbst irgendwie feiern zu wollen, aber ich glaube, da merkt man, dass wir wirklich dafür angetreten sind, auch anderen zu helfen, und dass es uns ein Stück weit dann auch egal ist, wie wir dann am Ende des Tages ankommen und ob das komisch wirkt oder nicht, aber wir wollen halt real sein, und ja, das merke ich bei dir, ohne dass ich dich privat jetzt wirklich kenne, über jedes Video, über jeden Auftritt, das merkt man einfach, und deswegen wirklich schön, dass es dich gibt und dass du diese tolle Arbeit machst.
Danke dir, gleichfalls. Berührt mich sehr. Danke, freue mich. Vielen, vielen Dank.
So, jetzt haben wir uns gegenseitig ein bisschen angeschleimt. und jetzt machen wir zum Schluss, machen wir nochmal was so die Weisheit deines Lebens vielleicht auf den Punkt zentriert. Ich habe gesehen, du hast ein paar Tattoos auf deinem Arm. Mhm. Wenn du dir einen Satz, der so deinen weiteren Lebensweg irgendwie bestimmen könnte, also wie machen wir es, also meine Zuhörer kennen es, ich wollte es jetzt mal ein bisschen anders machen als sonst, und zwar mache ich das ganz gerne, wenn man sich vorstellt, dass die eigenen Kinder zu einem kommen und sagen, ey Mama, ey Papa, wenn du mir einen einzigen Rat für den weiteren Lebensweg mitgeben könntest, nur einen, welcher wäre das? Und wir machen das mal bei dir so. Welches Tattoo würdest du dir irgendwie stechen lassen, was für dich echt Aussagekraft hat und so deine persönliche Lebensweisheit auf den Punkt bringt?
Oh, wow, das ist ja mal eine coole Frage. Also du meinst, es darf aber keins sein, was ich schon hab, oder wie?
Doch, kann auch sein.
Okay, gut, weil ich hab eins, und das ist hier auf meinem linken Oberarm. Und da kann man sehen, das ist eigentlich eine Frau und ein Monster. Also das ist so die Oberfläche von dem Bild. Und diese Frau, die legt sich so in die Arme von diesem Monster, von diesem offensichtlich sehr außergewöhnlichen Wesen. Und das ist so für mich die Symbiose aus dem Bekannten und Unbekannten. Es ist die Symbiose aus dem Grobstofflichen und Feinstofflichen. Es ist für mich auch die Symbiose zwischen dieser Welt, der normalen Welt und der magischen Welt. Und es repräsentiert für mich auch so ein bisschen diese zwei Seiten, die in meinem Herzen beben. Weil auf der einen Seite, weißt du, Robin, diese Welt, in der ich zu Hause bin, macht mir auch manchmal Angst. Sie überfordert mich manchmal auch. Ich verstehe nicht alles. Sie bringt mich manchmal an meine persönlichen Grenzen. Aber gleichzeitig ist es für mich es ist Hingabe, es ist Demut, es ist Liebe, wenn ich mich in diese Welt hineinfallen lasse. Und sie ist dafür die Repräsentation. Gleichzeitig ist es so, dass ich in den Augen der Menschen beides zum Teil darstelle. Also für manche Menschen bin ich ein Monster, weil sie es nicht verstehen können, weil sie mich in irgendeine Schublade stecken, weil es für sie zu spooky ist, zu kompliziert ist oder weiß ich nicht, ich bin für sie das Monster. Für die anderen bin ich aber die Frau, die sich fallen lässt, die ihr Leben lebt, die ihr Herz lebt. Und ich habe dieses Tattoo stechen lassen, um mich wirklich daran zu erinnern, dass ich diese Verbindung, diese Brücke zwischen den Welten sein muss. Und ich glaube, wenn auch nochmal auf diese Frage hin, wenn mich irgendwie meine Kinder fragen würden, was ich ihnen sagen würde, ich würde ihnen sagen, du brauchst nicht auf jede Frage eine Antwort. Cool. Du kannst deine Fragen unbeantwortet lassen. Und ich glaube, das ist die Kunst des Lebens. Wenn wir uns in diesen Gedanken hineinfallen lassen können, dass es unerklärliche Dinge gibt im Leben. Etwas Unerklärliches auch über uns und über unser Wesen. Und so ein bisschen diesem Thema ist ja auch mein neues Buch gewidmet. Das heißt ja, du wurdest in den Sternen geschrieben. Und ich habe diesen Titel ganz bewusst gewählt, weil ich wirklich daran glaube, dass es etwas über dich, über mich, über uns alle gibt, was nicht von dieser Welt ist. Es ist verknüpft mit einer tieferen Essenz von uns. Und wenn jeder von uns diese Essenz, diese Liebe von dieser anderen Welt hierher bringt, dann können wir, glaube ich, diese Welt zu einem schöneren Ort werden lassen.
Ey, mega cool. Ich glaube, kennst du Satguru?
Ja.
Der war auch im Livestream 2018 bei uns dabei auf dem Founder Summit.
Wow.
Und der hat auch sowas gesagt wie, manchmal ist Confusion better than Conclusion, also Verwirrung besser als Annahme, also stupide Annahme. Super interessanter Schlusspunkt, den wir in dieser Form nicht mal ansatzweise oder annähernd so hatten. Du brauchst nicht auf jede Frage eine Antwort haben. Ich glaube, darauf können wir den Sack zumachen. Baha, es war mir wirklich ein Fest. Super, super interessante Folge. Wir haben mal Themen besprochen, die wir in dieser Form noch nie hier in diesem Podcast hatten. Deswegen absolute Bereicherung. Danke für deine Zeit. Und vielleicht kannst du uns noch mal ganz kurz sagen, was wir alles in den Shownotes neben deiner Veranstaltung jetzt im September noch verlinken sollen, damit wir dich weiter verfolgen können.
Wow, super, ich danke dir. Also ich danke dir für deine Zeit vor allem und ich habe so sehr genossen, jede einzelne Minute. Und wir sind jetzt über eine Stunde hier am Quatschen, das kam mir gar nicht so vor. Also wie gesagt, Empower Yourself, genau, das ist am 28. September und mein neues Buch, Du wurdest in den Sternen geschrieben, erscheint ja am 22. September und das ist, ja, es fühlt sich für mich an wie mein allererstes Buch, obwohl es eigentlich mein sechstes Buch ist, aber ich habe wirklich noch nie so authentisch klar über mich, über meinen Weg, über meine Erkenntnisse gesprochen und das Buch kann man bereits bestellen unter indensternen.com, natürlich im Buchhandel auch dann verfügbar und auf Amazon und überall online. Genau, und auf bahayilmaz.com findet man eigentlich so alle Events und alle Informationen zu mir. Auf Instagram bin ich sehr aktiv, da kann man mir natürlich gerne folgen. Ja, das wär's.
Perfekt, dann packen wir genau das alles in die Shownotes. Also Link zum Event, unbedingt dabei sein. Buch packen wir in die Shownotes, Instagram und Website-Link, damit da niemand verloren geht. Und dann sage ich nochmal Danke und bis bald, liebe Baha.
Dankeschön, alles, alles Liebe.
Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.
Thank you for spending your time with us. Always remember, Don't talk about your goals anymore. Make them reality. It doesn't matter what happened yesterday. What's important is what happens now. So go out and make your dreams come true.